Vor der CD ist nach der CD. Der Wingenfelder-Podcast. Alte Männer erzählen vom Krieg.
Moderiert von mir, Oliver Plöger.
So, siebte Folge?
Siebte Folge.
Alter Vater.
Krass.
Schnickenschnacken.
Ich komme langsam durcheinander.
Sieben ist eine gute Zahl.
Und pointiert, wie wir sind, in der siebten Folge, nach sieben Folgen, nach sechs vollendeten Folgen von Wingenfelder, der Podcast, kommen wir auf eure Band Wingenfelder zu sprechen. Wow, wer hätte es gedacht? Im Mai 2020 macht ihr eine kleine Tour, und zwar ja 10 Jahre, 10 Shows. Das heißt,
auch
sind auch schon wieder 10 Jahre rum, Wingenfelder.
Ja, Wahnsinn.
Wann und wie war eure erste Wingenfelder Show? Könnt ihr euch an die erinnern?
Das war der, ich glaube, 28.04.2010.
Wow, warum erinnerst du dich da so gut?
Weil, weiß ich nicht. Ja. Ich weiß immer so einen Scheiß.
Ja. Wir hatten noch zwei vorher.
Ja, das waren aber keine Wingenfelder.
Aber die hießen The Wingenfelders noch, aber das waren wir beide auch. Und Teile der Bands, die jetzt da sind, theoretisch auch.
Das war aber 2007. Da haben wir mal zwei Konzerte gemacht und haben so einen Mix gemacht aus allem Möglichen.
Ja.
Und aber Wingenfelder, damals noch Wingenfelder, fanden wir irgendwie ganz witzig. Auf dem Regensburger Zeltfestival. War kein Arsch da. War wirklich echt.
Doch zwei Ärsche waren da.
Ja. Und wir hatten auch eine unfassbar krasse Probenzeit. Wir hatten uns damals für Norman Keil als Gitarristen entschieden und Norman war auch da und wir hatten Proben und mussten Songs und hin und her und der ist in den Proben krank geworden.
Aye.
Und auch so ein bisschen psychosomatisch krank geworden. Er lag da im Krankenhaus mit Herzproblemen und irgendwas und wir hatten keinen Gitarristen. Wir haben dann Ingo Schröder, einen alten Freund aus Hannover Tagen, irgendwie aktiviert, der dann den ganzen Tag lang nur noch mit dem Kopfhörer in...
Der die Songs erstmal lernen.
Genau, musste, also ne? der hat quasi den Kopfhörer nicht mehr abgesetzt, weil der hatte nur anderthalb Tage Zeit, das Set dann sich reinzupfeifen. Wir haben dann da irgendwie einen Gig gespielt, der auch irgendwie ganz cool war. Irgendwie war keiner da und irgendwie waren wir noch wieder zu Hause. Das war absurd. Also okay. Und ich dachte da schon, okay, das ist jetzt, vielleicht ist auch Quatsch.
Dann eigentlich ein Kackstart, ne?
Ja, Kackstart, erstmal starten, ne? Also ja. Ich mal lieber geil aufhören und scheiße starten. Aber
wenn man so blöd ist, die erste schon in Regensburg zu spielen als Band aus Hannover.
Na ja, gut, aber es war halt mal so ein Testballon und die haben uns da angefragt und fanden das irgendwie geil. Mhm. Und danach spielten wir, glaube ich, im Juni im For Fun bei so einem Wettbewerb. Das sollte bumsvoll werden. Ich habe es, glaube ich, mehrfach auf der Bühne erzählt. Das sollte abgehen wie Schmitz Katze und es war scheiße kalt. Es war keiner da.
Keine Sau da.
Wir hatten noch einen anderen Keyboarder mit Benne Appetinier, ein super Keyboarder. Vorher war Ecki da. Wir hatten, glaube ich, die ersten 4 Shows, 4 verschiedene Keyboarder und haben sehr gut gespielt, weil ich habe die Aufnahme zu Hause, war echt ein Bombengig, war nur kein Arsch da und ich habe abends dann da gesessen und meinte original zu Kai, weißt du was, ich glaube, das mit Wingfell ist eine scheiß Idee. Lass uns das mal lassen.
Voll nachvollziehbar.
Ich glaube, das ist so. Also ich,
alles sagt wenn das
jetzt,
nein.
Wenn das jetzt so wird, dann brauche ich das in meinem Leben jetzt nicht. Aber irgendwie haben wir weitergefummelt. Ja. Ne?
Scheiß Frage vielleicht, ich stelle sie trotzdem. Gerade in solchen Momenten, du stehst da irgendwo auf einem Marktplatz und keine Sau da, passiert es in so einem Moment, dass man denkt so, okay, wie waren denn die Fury-Shows?
Das war
Scheiße,
genauso.
Die waren ganz anders.
Die Wingenfelder-Geschichte und die Fury-Geschichte ist in gewisser Art und Weise übertragen History Repeating, weil Fury war ja auch keine 0 auf 100 Story. Das ist ja ein ganz langsamer Weg
nach oben. Ja gut, aber bei 100 seid ihr aufgehört, ne? So mehr oder minder.
Naja, weil die 100 war irgendwann mittendrin. Und bei Wingenfelder ist es auch so, es ist eine permanente Kurve. Permanente Kurve nach oben, aber eben auch kein Übernachterfolg. Der dauert eben auch eben dann 10 Jahre.
War natürlich ein bisschen anders insofern, sondern schon, weil wir mit Fury in Hannover angefangen haben.
Ja, ja, okay.
Und die ersten Shows in Hannover waren jetzt nicht richtig, also ich sag mal, mit Regensburg nicht vergleichbar. Ja. Das ging ja auch relativ rucki-zucki in Hannover und dann waren wir eine Hausnummer. Hm. Und es wird dann vergleichbar, wenn du die ersten Shows nimmst, die wir außerhalb von Hannover gespielt haben. Weil da gibt's Shows, da waren dann noch weniger Leute da als in Regensburg, so ungefähr Augsburg waren, glaube ich, oder Wien oder sowas. Wenn du dann solche Sachen nimmst, das war eine ganz, also das war hart. Mhm. Aber da hat man sich dann halt durchgebissen, genauso wie wir es bei Wingenfelder auch gemacht haben.
Ja. Der Gründung von Wingenfelder lag ein anderes Projekt, glaube ich, gehört zu haben zugrunde. Hilf mir mal, Thorsten.
What? Die Toten Hosen. Nein, da sind sie wieder.
Weiß nicht, dass wir uns in der letzten Ausgabe dass wir irgendwo bei einem, du hast ein Kinderprojekt gemacht oder irgendwie sowas.
Ach so, und nee, daraus haben sich Seiten, ich habe dieses Piratenmusical gemacht hier in einer Grundschule.
Ja.
Mit Liveband und Livechor und so zwei Besetzungen riesig aufgeführt. Und der Keyboarder dieses Projektes war ein guter Freund von uns, Alex Blum. Und der hat dann später sehr, sehr lange auch die Keyboard-Position übernommen. Wir haben auch einen Song aus diesem Piratenmusical umgetextet leicht und den mit reingenommen, Angst vor der Angst, in das Wingfelder-Set, was ein ziemlich langer, sehr neuralgischer, wichtiger Punkt war, den wir auch großartig dann abgefackelt haben. Das war aber alles so ein bisschen viele Einflüsse aus allen Bereichen. Kai bei mir hin, da haben sich so Sachen kulminiert, wir haben Leute mitgenommen, die dann da reinpassten.
Ja.
Und daraus ist dann irgendwann so ein Wingfelder-Strang hat sich daraus gebunden, ne, aus diesen ganzen Einflüssen.
Am Ende des Tages war es, glaube ich, eigentlich so, dass wir uns gefragt haben, ob das denn Sinn machen würde, wenn wir beiden zusammen Musik machen.
Ja.
Und ob wir denn zusammen irgendwelche Songs schreiben können. Und dann haben wir einfach einen Testballon gemacht und eine Art zu arbeiten erfunden, die wir dann theoretisch bis heute durchgezogen haben.
Wie funktioniert diese Art von Arbeit?
Man fährt irgendwo hin.
Ja.
Und nimmt sein Studio mit und arbeitet da dann für, was weiß ich was, 5 Tage oder so und schreibt Songs abgekoppelt vom normalen Leben, das man so hat. Mhm. Das haben wir damals gemacht. Wir sind nach Bloven gefahren oder Blavant für die Normaldeutschen am Strand von Dänemark an der Nordsee und haben uns eine Bude gemietet im Winter in der Nähe vom Leuchtturm. Es lag Schnee und haben versucht zu schreiben.
Ja.
Und haben gewonnen.
Wie viele Songs sind da entstanden?
3.
Ich glaube 3. Mhm. 3 und viel Quatschen, viel Weißwein und auch damals schon diese Social-Media-Idee, dass wir damals angefangen, ganz unspannend, damals natürlich nur Facebook weit vorne irgendwie und dann angefangen zu posten. Die Leute haben es mitgekriegt, sagten, oh, das ist ja toll, das ist ja schön und haben das dann ganz klein und fein aufgebaut. Und hatten kein Label, gar nichts, hatten aber auch...
Also ihr habt so langsam angeteased.
Da kommt naja, wir was, haben, wir hatten, was. Ja, genau. Und dann gab es Interesse natürlich, aber wir hatten damals noch die Idee, Deutsch und Englisch zu machen. Das war dann für viele Leute zu wirr.
Mhm.
Und aber uns war das relativ egal, weil wir... wir waren ja schon da, also wir mussten ja keinem, es ist ja, wir hatten einfach keinen Bock, irgendjemanden da irgendwie nach dem Mund zu reden.
Mhm.
Und wollten gucken, warum kann man jetzt nicht Deutsch und Englisch machen? Warum kann man was, keine Ahnung.
Ja.
Weil genau, und dann haben wir uns so auf den Weg begeben, ne?
Die Nummern waren halt auch so, also wir haben eine Nummer gemacht, die hatte gar keinen Text. Die schleppen wir bis heute immer noch im Gepäck mit uns rum und versuchen sie noch irgendwie unterzubringen.
Die damals vom Strand in Dänemark.
Genau, und dann hatten wir eine Nummer, die hieß Girl Called Torch. Das ist eigentlich eine gnadenlose Single, die niemals rausgekommen ist. Und dann hatten wir eine Nummer, die hieß Besser zu zweit.
Ja.
Und die war in Deutsch.
Ja.
Und das war dann unser Problem. Also wir hatten eine gute englische Nummer, wir hatten eine gute deutsche Nummer. Wir wussten, was wir im Englischen können, weil wir kommen ja von Fury. Und Thorsten hat schon eine deutsche Platte gemacht und ich fand Deutsch die Herausforderung und die weitmöglichste Abgrenzung von dem, was Fury angeht. Da waren wir uns auch einig und deswegen haben wir uns am Ende des Tages dann entschieden, dass wir das Ganze in Deutsch machen.
Es ist tatsächlich, glaube ich, ich denke, du kannst mir das bestätigen, wahrscheinlich viel schwerer, einen guten deutschen Text zu schreiben, als einen okay klingenden englischen, oder?
Ja, genau, wenn du das so sagst. Ja. Ja. Es ist ein okay klingender Englischer, ist auch leicht zu performen und es ist einfach so, wenn jemand Deutsch singt, ist eine andere Aufmerksamkeitsspanne da beim Publikum.
Mhm.
Die Musik tritt leicht nach hinten, wenn man den Text versteht, dann nimmt der Text Aufmerksamkeit an.
Mhm.
Und dann solltest du auch schon treffen. Ne, mit dem, was du da machen willst. Wenn du es nicht tust, ist doof. Also wenn du einen schlechten Text hast, einen Bombensong, das ist immer so ein bisschen
.
Aber gibt es ja auch Gegenbeispiele für. Ja, dann haben wir angefangen. Irgendwann kam dann Stefan...
Ganz kurz, schreibt ihr auch zusammen Texte?
Ja, klar. Wir schreiben mit Leuten zusammen, alleine.
Okay.
Und alles. Da gibt es unfassbar viele Varianten.
Genau.
Ja. Und... das macht die Sache spannend. Mittlerweile haben wir ja auch die Band, mit der wir unterwegs sind. Da sind ja auch Jungs dabei, die teilweise eigene Songs geschrieben haben, die wir dann quasi für die in den Rahmen bringen, die mitschreiben mit uns. Das ist ein schönes Team. Das ist ein schönes Grüppchen von Jungs und Mädels, die da arbeiten. Das macht Bock.
Ja. Was kann Wingfelder, was Fury für euch persönlich nicht konnte?
Na, Wingfelder ist eben erstmal auf Deutsch. Das, was wir gerade angesprochen haben, ist ein großer Unterschied für mich, weil wenn du manchmal Songs darbietest und spielst, kann es dir eben passieren, dass Leute nach den Konzerten kommen und mit dir darüber reden oder dir eine Geschichte erzählen zu dem Song, weil der eine ganz andere Wertigkeit hat. Das gab es bei Fury auch manchmal, weil natürlich Won't Forget These Days war der Abi-Song, ist er immer noch, Dead and Gone ist der Song, wo die Leute jemanden zu Grabe tragen, Time to Wonder, hat man Kinder zugezeugt. Aber dieser direkte Textbezug, dass du wirklich, wirklich den Leuten eine Geschichte erzählst, wo sie sagen, das ist meine Geschichte. Das habe ich mit meinem Sohn gehört und das hier ist mein Sohn, hallo. Und das Lied hat mir unfassbar. Das gibt es bei uns ganz, ganz häufig. Und das ist eine Direktheit und du sprichst in deiner Muttersprache zu den Leuten, die dich verstehen. Und machst so ein, das ist Storytelling, Geschichtenerzählerrock, wie ich das immer nenne.
Genau.
Und das ist was... Da haben wir für uns was entdeckt, was eigen ist und direkter ist. Ne?
Wo wir da gerade sind.
Eine andere Tiefe hat.
Ja, wo wir da gerade sind. Ich habe mir tatsächlich mal von der unabhängigsten Musikpresse in den deutschen Landen überhaupt mal ein paar Zitate rausgegriffen. Und zwar Rezension von Amazon.de.
aber ganz kurz noch zwischengegrätscht. Einer der wichtigsten Unterschiede für mich und auch höchstwahrscheinlich für meinen Bruder zwischen Fury und Wingenfelder ist... Wingenfelder ist keine demokratische Band. Da können wir drauf scheißen.
Was vieles leichter macht.
Und was für uns beiden vieles leichter macht, weil wir hatten immer diesen Wunsch, die Dinge mal so zu probieren, wie wir sie gerne hätten und zu wissen, ob das funktioniert. Das letzte Album war Top Ten, das hat für uns funktioniert.
Ja.
Und dieser Entscheidungsprozess ist halt wesentlich einfacher, wenn es einfach zwei Nasen gibt, die heißen beide Wingenfelder und die sagen, wir machen das so oder wir machen das so, weil wir müssen uns nur untereinander einigen, was zwar auch nicht immer einfach ist, aber es ist immer noch einfacher als eine Rudelbildung oder sonst irgendwas in so einer Kapelle, wo du dich damit mit Dingen rumschlagen willst, wo es keinen Spaß mehr macht.
Ja.
Und Demokratie in einer Rockband hat noch nie wirklich funktioniert.
So, jetzt sind wir hier. Potrocker schreibt, es geht übrigens um Sieben Himmel hoch, letztes Album.
Okay.
Die beiden Fury-Brüder haben mit Sieben Himmel hoch ihr wahrscheinlich komplexestes Album abgeliefert. Stimmt?
Naja, sind auf alle Fälle eine Menge Stücke drauf. Mehr als auf den anderen. Ja, ich glaube auch. Das geht sehr von bis. Das ist bei uns ja immer. Von bis ist, die Spannbreite kann schon groß sein.
Die haben auch mit Verlieb dich nicht in mich, Mitten im Leben, Königin der Nacht oder Vom Suchen und Finden sich nicht nur enorm nach vorne bewegt, sondern auch kleine Meilensteine der deutschen Popmusik geschaffen. Eine Platte zum Entdecken. Die Jungs müssten schon viel bekannter sein. Wahrscheinlich die unterbewerteste Band dieses Landes. Findet ihr das so, dass ihr unterbewertet seid?
Ach, unterbewertet. Das war bei den Furies, habe ich auch immer schon gedacht. Wir sind die Weltmeister, nicht berühmt sein. War mal so eine Überschrift. Habe immer den flapsigen Spruch gemacht. Irgendwann fährt jemand am Niedersachsenstadion vorbei, jetzt HDI Arena, und fragt sich, warum stehen so viele Autos? Spielt Hannover heute? Nee, die Furies spielen. Und keiner kriegt's mit. Interessiert mich nicht mehr, unterbewertet. Ja, sag mal so, es gibt Songs und Dinge, die hätten vielleicht einen größeren Fokus verdient, aber manchmal dauert das auch eine Zeit und dann wird man dann auch nochmal wiederentdeckt und uns geht's gut.
Mhm. Akolino schreibt, sie nennen sich schlecht Wingenfelder. Genauso schlicht und hemdsärmlich ist auch ihre Musik. Das ist in keinem Fall negativ gemeint, denn genau diese Schlichtheit ist es, die ich an der Musik der beiden Nordlichter so sehr schätze.
Danke.
Auch das.
Einem noch vom Bienchen. Sie schreibt, die Lieferung ging sehr schnell und ohne Probleme.
Das ist schon mal wichtig. Dafür können wir aber nichts.
Bei Wingenfelder wird auch persönlich ausgeliefert.
Das sind die wirklich wichtigen Dinge. Ich scheiß auf die Musik, Hauptsache die Lieferung kommt.
Genau, prompt. Hauptsache ist schnell da. Ich habe mir die CD nur wegen einem Lied bestellt. Die anderen Lieder auf der CD haben mir am Anfang nicht so gefallen. Als ich sie jedoch während der Autofahrt mehrfach gehört habe, gefielen sie mir immer besser. Ich kann nicht meckern.
Sehr gut. Sehr gut, Bienchen. Wir
großartige,
sind stolz auf
großartige,
dich.
Großartige Zitate. Ja, so sieht es aus.
Euer Manager ist Holger Hübner.
Ja, damals.
Und bei dem einen oder anderen Metalhead wird es klingeln, weil Holger Hübner ist einer der Mitbegründer des Wacken Open Airs.
Ganz genau.
Genau. Damals aber war es Stefan Vogelskamp, der mit uns zusammen auch mit großartiger, filigraner Feinarbeit uns Geld besorgt hat für das Album. Also wir haben sehr viel selber gemacht. Ne? Mhm. Und wir haben dann mit Volker Sonntag, einem ganz kleinen Label aus Köln, unserem alten EMI-Mitstreiter, der ein Label aufgemacht hat, dann angefangen hier zu arbeiten. Das haben wir jahrelang großartig gemacht. Wir wollten eigentlich mehr so eine Vermischung aus Kultur und Musik machen mit Stefan Vogelskamp, weil der aus dieser Richtung kommt. Der macht viel Stadtmarketing, Kulturmarketing. Und das ist aber irgendwann ist es dann doch ein Rockding geworden. Und irgendwann haben wir gesagt, komm, lass mal trennen. Rock ist nicht so sein Ding. Wir sind immer noch gut befreundet. Und dann trafen wir irgendwann, oder Kai vor allen Dingen, weil der oben Holger kennengelernt hat. Wir haben ja auch viel fürs
Holger Hübner jetzt.
Genau, ja, dann trafen wir Holger und Holger.
In seiner unnachahmlichen Art.
Genau.
Ne? Was heißt das?
Naja, ich saß irgendwie bei einem Benefizfestival Wattstock. Es gibt immer so eine Wattstock-Olympiade, wo sie dann alle im Matsch rumtouren und so. Und da saß Holger auch und dann sagt er, oh, du bist so der Wingenfeller, oder? Ja. Sag mal, Maffei, wäre das für euch? Ich dachte mir so, was will er denn jetzt? Ja? Kennt ihn ja gar nicht. Ich hab gesagt, klar, super. Ja gut, das war's. So habe ich ihn kennengelernt. Und das dauerte genau 2 Minuten, wollte ich dir sagen. Und 2 Wochen später gab es eine Mail von Holger. Ja, mit Maffei geht klar. Und dann habe ich gesagt, Mensch, super. Und danke. Und dann,
aber was denn zur Hölle?
Ja, die Queen, spielen. Maffei auf der...
Ah, okay, jetzt habe ich meine Güte.
Aber das, ja, ist ja, das ist ja eben so. So, ja, Maffei, wäre das was für euch?
Ja, genau.
Und dann, so ist er halt. und dann... Der Mann hat wenig Text, aber viel Handlung. Und das ist das Größte, was uns jemals passiert ist. Das ist halt so. Und irgendwann hat man sich da getroffen. Und dann habe ich meinen Bruder mal gefragt, was er davon halten würde, wenn uns ein Metal-Manager managt, sozusagen. Mhm. Am Anfang wusste er, glaube ich, nicht genau, ob er mich richtig einschätzen kann. Aber mittlerweile sind wir, glaube ich, sehr zufrieden damit. Und Holger hat sich dann irgendwann angeboten, das zu machen. Und dadurch ist dann auch diese Fury-Geschichte entstanden, dass Fury dann irgendwann mal mit Holger an einem Tisch saß und Holger gesagt hat, okay, er würde jetzt Berater von Fury machen und uns helfen, falls wir das bräuchten. Und dann haben wir gesagt, das könnten wir gut gebrauchen. Und jetzt macht er theoretisch die ganze Familie, sozusagen.
Und das, ich finde es krass, dass er überhaupt Zeit findet. Macht er auch noch andere Bands?
Ja.
Weil ich meine, wenn du Wacken machst.
Holger Hübner und Wacken und Thomas Jensen, das ist ja ein...
Jensen, Wacken, der macht Sexen unter anderem.
Wacken, ja, Wolliger, das ist alles, das ist schon Holding, ne? Das ist jetzt keine, das ist nicht eine kleine Kellerfirma irgendwie, die in Wacken da irgendwie einen Laptop haben. Das ist ein riesen Thema mit Riesendingen, mit Riesenfestivals, weltweit organisierten Vertriebssystem für Merch und keine Ahnung was. Ich glaube, das Wacken Open Air Festival ist quasi ein Ding davon, was da mittendrin sitzt, ne? Und die große Trade, die Brand ist. Ne?
Aber ja, da gibt es viel um Santiano gekümmert, solche Sachen. Also gerade live, was Live-Varianten angeht, also sind die sehr mit am Start gewesen und ganz viele andere Sachen.
Ja.
Aber hat man da nicht vielleicht am Anfang, weil ihr habt, glaube ich, so Erfahrungen auch schon mal gesammelt mit Fury damals, wenn du so einer unter vielen bist, dass man da so ein bisschen, ne?
Naja, sagen wir so.
Nee, das ist ja keine, ist ja nicht eine Management-Company. Okay. Es gibt nur so Sachen, die Holger sehr spannend findet und um die kümmerte er sich dann, ja. Und bei uns beiden war das so, dass es wirklich Holger war, am Anfang komplett.
Ja.
Mit Leo, Leo, unserem theoretischen immer da seienden Ansprechpartner. Das hat sich jetzt ein bisschen durch die Umstrukturierung von Wacken ein bisschen verschoben. Wächst ja auch immer der Laden irgendwie, aber ich hatte nie das Gefühl, einer unter Tausenden zu sein. Also das, sondern man hatte immer dieses Gefühl, dass man, wenn man ein Problem hat, kann man jemanden anrufen und da geht es nicht nur um Musik, sondern, was weiß ich, meine Tochter war krank und Holger wusste das und der hat mich angerufen und mir gesagt, pass auf, da ist der Arzt, da kannst du hingehen, ich habe angerufen, mach das mal klar, geh mir lieber gleich ins Altonaer Kinderkrankenhaus, keine Faxen, gleich Vollgas. Mhm. Und der gratuliert seiner Frau zum Geburtstag. Das gibt halt Dinge, die Manager normalerweise nicht tun. Wir hatten davor auch jemand aus Stuttgart, mit dem möchte ich nicht mehr arbeiten, ja. Und nie wieder. Und weil das menschlich nicht funktioniert. Aber bei Holger ist es halt so, wie gesagt, redet wenig, aber
er dafür macht halt.
Ein 1A loyaler Mensch, der genau weiß, was er zu tun hat. Das finde ich immer super.
Ja. Die Bandbesetzung, die ihr im Moment habt, seit wann ist die so fix in dieser Konstellation? Oder wird da immer wieder mal wieder getauscht?
Da wird immer wieder mal ein bisschen getauscht. Wir wollten das mal anders haben, aber die Jungs und Mädels, die dabei sind, die... Man entwickelt sich. Ne? Die entwickeln sich, dann geht der dahin, der macht das, der hört auf, der möchte weitermachen oder irgendwann passen Sachen nicht. Aber das Wichtige ist, dass die fast alle untereinander sind wir noch bebuddied und befreundet und wissen ein bisschen, was der andere macht. Mhm. Aber Volker Rechin zum Beispiel ist jemand, der von Anfang an dabei war, unser Bassmann, Harpspieler, Sänger, Mitkomponist und wirklich auch Freund. Mhm. Und das ist... wir kennen uns halt schon seit ewig. Also ich kenne ihn noch länger, seit 2003, 2002 eigentlich schon. Und also es gibt auch so feste Konstanten. Ne? Jemand, der die ganzen 10 Jahre mitgereist ist.
Wer ist die bessere Liveband? Fury oder Wingenfelder?
Die bessere Liveband?
Ja.
Oh, das ist schwierig. Sind beide sehr, sehr gut. Die haben beide was Eigenes. Also wenn Fury loslegt, ist da irgendwas am Start, das kannst du nicht beschreiben. Und wenn Wingenfelder loslegt, ist es feiner, exakter, sauberer, sehr emotional und auf eine andere Art und Weise ebenbürtig. Ne? Das sind beide gut. Ich glaube, das ist, wenn du 2 Kracherkonzerte sehen willst, dann guck dir Wingenfelder an und guck dir Fury an.
Kai, du wolltest gerade irgendwas, irgendwie...
Kann dem nichts hinzufügen. Das, bei Fury ist es eine chemische Frage. Ja. Und bei uns ist es jetzt ja schon nicht eine Überzeugungsfrage, dass wir die Dinge so spielen wollen, wie wir sie da spielen wollen. Und dann tun wir das auch so. Kriegen wir irgendwie hin, weil wir proben und so.
Wann wart ihr das letzte Mal nervös von einem Konzert?
Immer.
Ja?
Ja, wird schlimmer mit dem Alter.
Schlimmer noch?
Ja. Nee, bei mir wird's besser. Also früher
war's, also weniger?
Ja, bei mir wird's weniger. Früher war es ganz schlimm. Weil ich bin ja ein Textphobiker, habe ich ja schon mal, glaube ich, erzählt.
Du hast Angst, dass du Texte vergisst.
Ich habe Angst, dass ich meine Texte vergesse.
Ja. Hattest du jemals mit einem Teleprompter oder so gearbeitet?
Nee, bei Fury gab es das nicht. Bei Fury hieß es, wenn man einen Teleprompter hat, ist man kein echter Rock'n'Roller mehr. Also gab es keinen Teleprompter bei mir.
Mhm. Wer hat das eigentlich gesagt?
Jemand? Christoph, glaube ich. Ich habe keine Ahnung.
Ozzy Osbourne.
Genau. Also auf alle Fälle fänden das alle scheiße. Ja. Und dann habe ich das nicht gemacht. Irgendwie. Das war ein Fehler, weil seitdem ich bei Wingenfeller bin, dann habe ich mir mit Olli Rolfs, das ist so unser Tonmann damals gewesen und immer noch, habe ich mir so eine kleine Kiste gebaut. Ja. Und das ist total super, weil das ist jetzt kein richtiger Teleprompter, weißt du, wo ein Riesenbuchstaben von oben nach unten läuft, sondern drücke ich auf den Fußschalter und dann ist der Text da unten. Und das heißt, wenn ich irgendwie mal kriege ich noch kurz runtergucken und dann weiß ich, da ist er, ja. Und dieses Wissen zu wissen,
beruhigt.
Da ist er.
Ja. Ich finde das total entspannt. Ich hätte auch selber gerne einen. Aber ich kann ja manchmal drauflinsen. Nur meine Texte, wenn ich was singe, sind da nicht drauf. Ja. Aber Wolfgang Niedecken hat uns mal eine Geschichte erzählt, wo er in der Gangsters Arena war und hat Bruce Springsteen besucht, der dort gespielt hat, vor ewigen Jahren. Mhm. Und Bruce kam auf ihn zu, die beiden kennen sich. Er sagt, oh, Wolfgang, come on, let's do Hungry Heart as an encore. You know, you do the second verse. Und er so, second verse, fuck, ich wollte hier nur Konzert gucken, scheiße. Und dann ein Konzert verpasst, weil er auf dem Handy diese zweite Strophe von Hungry Heart...
Auswendig. Fuck.
Und dann, Wolfgang Niedecken, rauf auf die Bühne, geht rauf. Und fette Teleprompter. Und Wolfgang so...
Alles. Ich hätte das Konzert auch genießen können.
Ganz genau. Das gleiche Ding hatte ich ja bei Maffay, als wir Tabaluga gemacht haben, weil da hast du wirklich auf der Bühne 1, 2, 3, 4 und dann in der Mitte der Laufsteg und auf der Hälfte des Laufsteges oder auf jedem Drittel des Laufsteges rechts und links nochmal Prompter und hinten auf dem Ding nochmal 3. Also.
Ja. Und da läuft der Laden. Alles gut, passt so, ist doch gut.
Aber ist mal zum Worst Case gekommen, dass du auf der Bühne standest und der fucking Text war einfach nicht in deinem Kopf?
Ja klar.
Alter.
Da macht man was.
Da macht man was, da singst du einfach weiter. Also, genau, da mauschelst du dir ein. Ja. Also zum Beispiel neulich, ja, sprich vor genau einer Woche, genau, die Hasi-Spur. Vor einer Woche war ich mit Christoph bei Schleswig-Holstein singt, ja, für eine große deutsche, für NDR.
Ja.
Da sahen 3500 Leute saßen da oder standen da und sangen, ja. Und wir waren so die unangekündigten Stargäste, ja. Und haben dann irgendwie hinter dem Vorhang so ein Interview gegeben, so ein gefaktes, als wären wir irgendwo anders, so mit Hallo Neumünster und so. Ja, und ich dachte schon vorher, weil ich habe die hinten schon singen, und da gab es dann immer Mark Forster und Vincent Weiss und wie sie alle heißen. Und die konnten das alles auswendig. Ja. Mhm. Und bin da rausgegangen und habe gedacht, boah, die sind ja ganz schön jung. Ja. Die kennen uns sowieso nicht. Ich weiß gar nicht, was ich hier soll. Ja. Und dann haben wir das gemacht und dann haben die gebrüllt wie die Schweine. Und dann sind wir, als sie dann festgestellt haben, dass wir wirklich hinter der Bühne sind, dann sind wir auf die Bühne und dann haben die gefeiert und bah. Und ich war total durch den Wind und habe erstmal schön erste Strophe komplett versägt, ja. Und zwar, das heißt ja, we live our dreams and we dreamed our lives, ja. Und hinter mir 10x4 Meter groß eine fette Leinwand, wo der richtige Text drauf war.
Ah.
Und es passiert
umdrehen halt, eher peinlich, ja.
Es passiert dir halt immer, gehst du einfach durch, ja. Ja, ja. Und in Deutschland, wenn du deinen englischen Text vergisst, ja, ist das nicht so tragisch, weil dann mauschelst du dir ein. Und wenn die Herbert Grönemeyer in Deutsch nicht verstehen, verstehen die mich, wenn ich mauschel in Englisch auch nicht. Und niemand kommt da wild auf Ideen, außer die Fans in die ersten drei, die dann immer so so machen. Und du weißt ganz genau, ach fuck, ey, die haben es gemerkt und jetzt müssen sie noch einen dicken machen.
Ja.
Deutsch ist schwieriger. Aber da passiert es auch nicht so oft.
Als du früher quasi in deiner Hochnervositätsphase, nenne ich es mal, bei Fury warst, wie hast du das bekämpft vor der Show?
Gar nicht, ging nicht.
Du bist im Kreis gelaufen, einfach wie so ein Tiger und...
Nee, bin ich nicht. Ich werde dann eher ruhiger.
Ah, okay.
Aber da kannst du nichts machen, das ist einfach so. Mhm. Wenn dann irgendwie das gut läuft, dann läuft's gut. Aber am Anfang bist du halt nervös. Und das Schlimmste finde ich, dass du einfach während des Konzerts, während das Stück läuft und du singst das eine, denkst du darüber nach, wie die Zeile vom anderen ist, ja. Weil du immer diese Muffe hast, dass du sie vergisst. Und dann vergisst du sie. Hey. Und dann kommst du durcheinander, kannst keine guten Ansagen machen. Mhm. Ich hatte bei Fury am Anfang und auch, also jetzt nicht mehr, war ich gerne im Studio, aber ungern auf der Bühne. Mhm. Ich hatte keinen Spaß am Live-Spielen.
Und jetzt?
Jetzt habe ich mörderischen Spaß beim Live-Spielen. Das ist echt okay. Ich bin zwar immer noch nervös, aber ich weiß ja, das funktioniert alles und so. Ich muss mir darüber keine Gedanken mehr machen. Und ich singe jetzt auch besser, als ich am Anfang von Führe gesungen habe. Ich habe höchstwahrscheinlich aufgrund des Alters nicht mehr ganz die Energie wie ein verrückter 20-Jähriger. Mhm. Aber vom Singen her habe ich eine Menge gelernt und singe einfach. Und ich intoniere besser und ich kann einfach besser singen.
Hast du mal so klassisch Gesangsunterricht genommen?
Nein, nie.
Wie wird man dann dennoch besser?
Durch Singen. Durch Singen, das ist es einfach. Und entspannt. Also je entspannter du bist, ja, und je mehr du weißt, dass du das kannst, desto besser wirst du auch. Aber ich war halt immer so nervös. Aber ich, alle Leute, die ich jetzt kenne und auch Produzenten, die mich hinterher immer wieder getroffen haben oder so oder ein Album gehört haben, haben gesagt, du hast noch nie so entspannt geklungen. Und bei jeder Wingenfüller-Platte wird es sogar noch ein bisschen besser. Mhm. Das ist sehr interessant.
War der Fakt, dass du mehr Spaß auf der Bühne hast, direkt mit der Gründung von Wingenfelder irgendwie auf dem Tableau oder hat sich das auch erst in der Zeit so ein bisschen weiter entwickelt?
Ganz ehrlich gesagt, das hat sich in dem Moment für mich ergeben, wo ich mir diesen Teleprompter gebaut habe und der war dann da.
Ah, krass.
Und in dem Moment, wo der da war, habe ich gemerkt, das ist ja geil. Mhm. Und das war cool.
Also so Last von den Schultern
genommen. Ja, so ein bisschen dieses, ja. Weißt du, man muss halt nicht mehr sich... Man wusste genau, ich werde nie wieder auf der Bühne oder auch vorher dieses Gefühl haben, oh scheiße, ich kann den Text nicht, weil der ist er ja. Hm.
Habt ihr, bevor ihr auf die Bühne geht, ein Ritual?
Ja.
Welches?
Also welches? Jetzt ist gerade, es verändert sich immer ein bisschen, jetzt hängen wir alle zusammen, machen so einen bestimmten Kreis und Kai macht so ein kleines Gedichtchen, ein kleines Spoken Word Thema zum Ort, Stadt, Begebenheit, Stimmung.
Jeden Abend neu.
Erfinden Sie ein neues Gedicht.
Irgendwie so ein bisschen.
Und schreibst du dir das vorher auf?
Nee.
Manchmal. Du freestylst quasi.
Genau.
Im Hip-Hop.
Genau. Ja. Manchmal ist es 5 Minuten vorher, manchmal habe ich den ganzen Tag schon so ein Ding auf den Lippen.
Und dann drehen wir uns ein bisschen im Kreis, dann gehen wir auf die Bühne. Es ist jetzt nichts Wildes, dass irgendjemand eine christliche Rede hält oder auch kein Schnaps oder so.
Ja.
Nur einmal kurz mal zusammenkommen und...
Ja. Aber wenn das lustig ist, also wenn ich mal einen guten Tag habe, dann lockert das ein bisschen auf. Das ist, ich mag das auch mal ganz gerne. Ich habe immer dieses Gefühl, weißt du, wenn man dieses kleine Ritual davor hat, dann schwört man sich so ein bisschen als Gemeinschaft ein. Das ist, und für mich ist das irgendwie wichtig. Ich finde das irgendwie cool. Also wenn da jeder Einzelkämpfer mäßig auf eine Bühne geht, ist das irgendwie blöd. Aber wenn man vorher diesen Moment nochmal hat, wo man zusammen ist nochmal und sagt, wuff, und ich weiß, alle grinsen so ein bisschen. Und dann habe ich immer das Gefühl, das machen wir. Mhm. Das ist mal cool. Das finde ich auch irgendwie schön und wichtig.
Wenn man so lange zusammen Musik macht und dann von der Bühne runterkommt, muss man da noch groß drüber reden? Oder ist es eigentlich Einblick, wie war das heute? Und Einblick reicht eigentlich und jeder weiß, heute war es cool oder ging so.
Im Grunde sind alle der gleichen Meinung. Manchmal gibt es so unter ein bisschen, ja, das war jetzt... Aber ehrlich gesagt, eigentlich ist es bei Wingenfelder immer cool. Es gab, glaube ich, wenig Sachen, wo ich mich erinnern kann, die richtig desaströs waren. Aber die waren dann auch, dann hat man halt gesagt, heute war es nicht so geil. Man weiß auch relativ schnell nach 30 Jahren, warum.
Ja, eben.
Man kann es benennen.
Ja.
Man konnte es manchmal nicht vorher wissen. Manchmal hat man auch einen Fehler gemacht in der Vorbereitung. Aber weißt du, deswegen dreht sich, weißt du, da fallen, wie viele Säcke fallen in China um deswegen. Ja. Also früher hat man sich gegeißelt, manchmal wegen Kleinigkeiten und wirklich auch sich den Aftershow Spaß versaut. Das machen wir jetzt selten.
Wir waren echt blöd bei Führer. Aber Rami hat uns mal eine gute Geschichte erzählt.
Und das ist wer?
Rami Jaffe ist der Keyboarder von Foo Fighters.
Ah.
Und Rami hat uns erzählt, bei den Foo Fighters gibt es eine Regel, die heißt, 8 Stunden nach der Show wird nicht über die Show gesprochen und nach 8 Stunden lohnt sich nicht mehr drüber zu reden.
Ah. Das Problem kann so nicht so groß gewesen sein, dass es noch nach 8 Stunden... so relevant
also
ist das.
Wenn du große Probleme hast oder du Sachen gemerkt hast, scheiße, wir haben das und das nicht beachtet, dann weißt du das und dann versuchst du das nächste Mal zu ändern. Also wir sind auch nicht die Freunde davon, Fehler 3-mal gleich zu machen. Also.
Ja, und ganz ehrlich, beim Radio sagt man immer, versendet sich. Ne? Und der Moment ist ja durch. Wenn du dich verspielst oder irgendwas, der ist ja vergessen. Der ist einfach
vor allen Dingen völliger Blödsinn. Wir haben auch ein paar Jahre gebraucht, das zu begreifen. Nach so einer Show mit so einem Hammer gleich auf den Tisch zu kommen, weil da sind alle Leute noch angespannt. Ja. Und da wirst du mit niemandem friedlich drüber reden können. Ich finde, man Show setzen lassen und dann höchstwahrscheinlich Kampfkritik. Ja.
Kai, du hattest mir mal erzählt, dass du gerne nach einer Show, auch wenn die weiter weg ist, nach Hause fährst du direkt einfach, ne?
Ja, das tue ich gerne, aber nicht noch auf Tour oder so. Ja? Also auf Tour fahre ich ganz bestimmt nicht nach Hause.
Ja.
Weil da bin ich am liebsten gar nicht zu Hause, sondern am liebsten auf Tour und auf Days. Aber wenn das so Festival-Varianten sind, muss ich nicht immer ein Hotel haben, sondern manchmal ist es mir sehr recht, von der Bühne runter, 20 Minuten und mich dann ins Auto zu setzen, gerade wenn es weiter ist, weil dann fahre ich nachts mit irgendeinem Hörbuch oder einem Podcast durch die Nacht und bin um 2 oder so nachts oder 3 oder so zu Hause, trinke noch ein Glas Rotwein, gehe ins Bett und schlafe. Und wenn ich morgens aufwache, dann bin ich da. Und das finde ich einfach super. Und ich fahre lieber nachts als tagsüber. Und dann kommt man, ich komme immer sehr gut runter. Man hat ja noch so einen Energieschub, wenn man von der Bühne kommt. Und den nehme ich so mit auf die Autobahn. Und dann baut er sich so Stück für Stück ab, aber ich bleibe wach. Und kann einfach morgens aufwachen und weiß, ich bin A, zu Hause, B, muss ich jetzt nicht mehr Auto fahren und habe einfach diesen ganzen Tag für mich. Und das ist irgendwie schöner. Ich bin da wie Toni Kroos.
Thorsten, was machst du, um das Adrenalin so ein bisschen runterzukochen, wenn man von der Bühne kommt?
Um das Adrenalin runterzukochen? Das kocht ja von alleine runter. Manchmal hilft auch Gin Tonic.
Ja, das stimmt.
Ich bin übrigens auch der große Nachtfahrer, mache das auch sehr gerne. Ich bin nicht mehr Freund von Hotelzimmern und vor allem nicht von manchen. Zusammensitzen. Es ist halt schön, wenn du einen tollen Gig gespielt hast, hast eine kleine Truppe von Jungs, wie wir sie halt haben, und hängst dann noch zusammen und quatscht. Und das ist, wir verbringen ja viel Zeit miteinander. Ne? Und wenn du einen guten Abend hast, dann ist das jetzt ja nicht die grandiose Sauferei. Aber es sind so kleine Zirkel in irgendwelchen Hotelbar-Ecken, Nischen, Zimmern, wo wir quatschen. Und manchmal echt lustige Abende haben.
Cool. Ich würde mit euch mal die Alben, die ihr zusammen so bisher gemacht habt, ihr kennt das Spiel, jeder 2-3 Sätze dazu, ganz kurz. Es ist so ein bisschen, ich muss so ein bisschen auseinanderklamüsern, weil es ging ja los mit 2 Wingenfelder-Alben. Das ist richtig,
genau.
So, Besser zu zweit.
Ja. Besser zu zweit ist das klassische Debütalbum und in der Phase, wo wir bei Paul Grau dann aufgenommen haben, für mich mit die schönste Studiozeit, die wir hatten. Es klingt einfach sehr entspannt und frech und schön und ist, gehört mit zu den schönsten Platten, die ich in meinem Leben gemacht habe.
Off the Record, Kai?
Off the Record ist das, was übergeblieben ist aus dem Traum, dass wir was Englisches oder was Deutsches zusammen machen. Und wir haben immer beschlossen am Anfang, dass wir ein normales Studioalbum veröffentlichen und dann lassen wir noch so einen Nachzügler hinterherlaufen für die Fans irgendwie. Und Off the Record war theoretisch der erste. Die sind ja auch so von der Optik her gleich irgendwie. Off the Record ist, da gibt es noch 2 deutsche Sachen mit drauf, glaube ich. Aber der Rest ist sind englische Dinge, die man irgendwo alleine noch in der Schublade hatte von uns beiden oder die wir zusammen gemacht haben oder eine Radio Orchid-Version mit Johannes Strate als Männerduett oder so, solche Geschichten. Das hat Spaß gemacht im Endeffekt. Wir haben das bei mir aufgenommen, wie wir besser zu zweit in Anfang halt auch. Und dann sind wir aber zu Paul gegangen, was halt super war, wie Thorsten ja schon sagte. Das haben wir einfach alleine nach Hause gefahren, zu Hause und auch irgendwie da gemischt. Und das hat niemand anders gemischt mehr.
Genau.
Und
ja, daraus hat sich immer auch dann, wir wollten, wie gesagt, dieses Album, Satellitenalbum, dann eine Limited Edition machen, in Vinylform mit 48 Seiten, Bildern hin und her. Das haben wir dann auch gemacht, haben wir gleich 2 Alben lang dann durchgezogen und da sind dann hinten beide Alben drin und dann noch alle Videos und ein Film. Ne?
Genau, und war das Album, wo wir am meisten Geld verdient haben?
Tatsächlich?
Ja, weil es keine Produktionskosten
mehr. Ja, ja, okay, also selbst gemacht, So, erstes richtiges, ich nenne es jetzt einfach mal richtiges Wingenfelder-Album, Selbstauslöser, Thorsten?
Besser zu zweit war schon. Selbstauslöser dann mit Wolfgang Stache, Marweg. Richtig fette Hose, auch nach dem Erfolg von Besser zu zweit, was ja auch gechartet ist für uns. Wow, toll, irgendwie auf 30 und Tournee und so. Man nahm uns wahr, ne? Die Konzerte wurden voller, muss man sagen. Und mit Selbstauslöser bei Stachi im Marweg-Studio. Geiles Album, toll. Also mit Klassenfahrt, Du bist die Nacht, war eine richtige Produktion, wie man es früher so gemacht hat. Und gibt es natürlich auch hier und da ein paar Probleme, die wir hatten, aber geil, schön, toll, klingt toll.
Kai, der Nachzügler, ist eine Postleitzahl, ne? 22810.
Das ist kein Nachzügler, das ist das Akustikalbum.
Ja.
Und das ist das Akustiktrio live bei Olli Strovelat im Studio Nord. Haben wir so eine Doppel-CD aufgenommen. Die gab es überhaupt nicht im Laden am Anfang, sondern die wurde erst veröffentlicht, nachdem wir die Tour gemacht haben, weil wir haben alle Einheiten auf der Tour verkloppt, damit wir das Geld wieder reinkriegen. Wir mussten ja gucken, ja?
Ja, ja.
War aber auch sehr spaßig. Das ist ein schönes Konzert. Das ist halt eine Live-DVD-CD.
Ja.
Und das hat Spaß gemacht und ist auch, da haben wir auch wieder alles selber gebastelt. Im Endeffekt hatten Gott sei Dank 2 Freunde von Thorsten, die hier die Kamera gemacht haben und das gefilmt haben. Das war sehr gut. Schneiden mussten sie wieder selber zum Teil, aber war gut.
Thorsten, Retro?
Retro war zusammen mit Ralf Christian Meyer und Paul Grau in Spanien. Da haben wir uns unfassbar viel von versprochen. Mhm. War eine schwierige Produktion.
Was hattet ihr euch versprochen, was dann nicht so wirklich eingetroffen ist?
Versprochen, dass die beiden Produzenten mehr zusammenarbeiten mit uns. Und letztendlich ist aber was passiert, was dann, kann man auch machen, war aber nicht so unser Ding. Wir sind auch mit dem Auto runtergefahren, wollten auch diese Reise dahin machen nach Motril, über Barcelona, dann mit dem Auto, wollten also wirklich gefühlt, physisch auch emotional ankommen. Und irgendwie klappte das alles nicht. Ich weiß es nicht. Das war alles ein bisschen schwierig. Paul hat dann einen Teil des Albums selber fertig gemacht und Ralf Meyer hat einen Teil des Albums selber fertig gemacht, aber das war dann irgendwie, passte das irgendwie da nicht zusammen. Vom Gefühl her ist es ist ein geiles Album, es ist ein Hey Cowboy drauf. Okay. Und früher war alles besser, Winterkind, tolle Songs drauf.
Ist ja manchmal aber so, dass die Produktion an sich schwierig gestaltet, das fertige Produkt dann aber völlig gut ist.
Ne? Und natürlich war es so, dass jedes Wingfelder-Album war dann chartsmäßig und dann auch immer wieder ein Tacken erfolgreicher. Die Tournee war sehr erfolgreich, hat echt auch Spaß gemacht. Und Hey Cowboy war im Norden so ein kleiner NDR2-Hit, wo dann auch so Leute wie Jens Lindschau, unser Fury-Lichtmann, uns da angerufen hat und meinte, Alter, das ist ja krass und so und was für eine geile Nummer. Mhm. Gewünscht hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr vom Besser-zu-Zweit-Flair der Produktion, aber das ließ sich da nicht so umsetzen. Wir sind mit den beiden Jungs sowieso immer noch befreundet, aber so in der Art würde ich ungern wieder produzieren.
So, euer kommerziell, glaube ich, erfolgreichstes Wingfelder-Album. 7 Himmel hoch, Platz 9 in Charts. Aber
kommerziell erfolgreich, was zum Beispiel CD-Verkäufe angeht.
Ja, okay, die absoluten.
Besser-zu-Zweit.
Mhm. Ah, okay, weil es noch ein bisschen andere Zeit war.
Ne? Weil es auch eine andere Zeit war, weil dann noch mehr Leute CDs verkauft haben vor 10 Jahren. Mhm. Das war dann ein neuer Schritt. Weil 7 Himmel hoch haben wir mit Starwatch gemacht als Label. Das heißt, wir haben uns theoretisch von unserem kleinen Label Tag 7 und Volker davor getrennt und haben dann das erste Mal mit etwas Größerem gearbeitet, was auch eine sehr, sehr schöne Zeit war. Das war von den Plattenfirmen, die ich kennenlernen durfte in meiner Karriere. Diese Zusammenarbeit war definitiv die beste und die schönste.
Mhm.
Und warum? Weil es einfach so war, dass man miteinander reden konnte und man hat am gleichen Strang gezogen. Mhm. Im Endeffekt musste man sich da über.
Man musste nicht gegen irgendwas kämpfen.
Nee, oder man so. Musste nicht gegen, sondern man hat zusammen für etwas gekämpft und das war die ganze Zeit so. Das war irgendwie schön.
Mhm.
Und dann hatten wir diese ganz vielen Songs und wussten eigentlich gar nicht, was wir tun sollten, wollten eigentlich viel weniger draufbringen und haben dann einfach ein Doppelalbum gemacht.
Mhm.
Und das haben wir mit Robby, der neue Keyboarder war, im Artfarm-Studio, wo wir jetzt gerade sitzen und diesen Podcast machen, haben wir das aufgenommen und hatten dadurch ein sagen wir mal so, etwas ausgeweiteres Zeitkontingent zur Verfügung, um dieses Album zu machen.
Mhm.
Aber es war eine sehr, sehr kreative, produktive Atmosphäre die ganze Zeit. Und so haben wir dann einfach ein Album gemacht, dass wir hinterher für uns verlängert haben, weil wir uns einfach in alle Songs verliebt hatten, die wir hier so gemacht haben, haben einfach gedacht, komm, wir hauen sie da alle drauf.
Mhm.
Und das haben wir auch getan.
Und in dem Studio habt ihr euch ja so wohl gefühlt, dass wir sind ja auch für unsere Podcast-Aufnahmen hier und ihr macht natürlich auch euer, im Mai kommt's raus, ne, das neue Album.
Genau.
Sendeschluss-Testbild
am 8.5.
Genau. Und darum geht's dann in der nächsten Folge. Ich danke euch.
Alles klar.
Bitte, bitte.
Hooray!